Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Der 1. November ist auf dem Kalender rot eingetragen. Das Fest aller Heiligen ist ein Sondertag. Auch der 2. November, der Allerseelentag, hat einen besonderen Platz im Kirchenjahr. Und daher gibt es zu diesem zuerst freudigen und dann nachdenklichen Beginn des Monats einen Sondertag. Dazu begrüße ich Sie wieder ganz herzlich. Allerheiligen, ach Gott, die Heiligen, werden Sie vielleicht denken, staubige Gestalten in der Kirche. Dann fallen uns womöglich Litaneien und brutale Legenden von Folter und Hinrichtungen ein, von Männern und Frauen, die ihr Leben lang nur beten und büßen, die sich von der Welt wegsperren. Oder von Heiligen wie Franz von Assisi oder Padre Pio, die an Händen und Füßen die ständig blutenden Wunden tragen wie Jesus am Kreuz. Auch in Südtirol gibt es einen solchen Fall und die Frau ist Kandidatin für die Heiligsprechung, Maria von Möhrl, die vor rund 150 Jahren in Kaltern lebte und vor allem litt. Vor 190 Jahren im Jahr 1834 soll sie an Händen und Füßen die Wunden Jesu bekommen haben. Tausende Pilger aus ganz Europa kamen, um die stigmatisierte Mystikerin zu sehen. Mein heutiger Gast beim Sondertag ist seit Jahren am Seligsprechungsprozess dieser Maria von Möhrl beteiligt. Es ist Pater Gottfried Ecker, 1953 in Zürich geboren. Vor 50 Jahren trat er in den Franziskanerorden ein. 1981 wurde er für diese Gemeinschaft zum Priester geweiht. Er lebt inzwischen im Franziskanerkloster Brixen, wirkt als Seelsorger, ist ein gefragter Exerzitienleiter und hat eine Reihe von Büchern geschrieben, vor allem über die franziskanische Spiritualität. Ich habe Pater Gottfried im Franziskanerkloster in Vorkaltern getroffen und mit ihm das folgende Gespräch geführt. Pater Gottfried, ein herzliches Grüß Gott und willkommen beim Sondertag. Die Kirche begeht einmal sehr gerne Jubiläen und auf der anderen Seite sagt man, das Wunder ist das glaubensliebstes Kind. Und da haben wir in diesem Jahr gleich zwei Dinge. Einmal, vor 800 Jahren soll der heilige Franz von Assisi auf Laverna die Wundmale Jesu empfangen haben. Und interessant, auch in unserer Heimat gibt es eine Parallele. Vor 190 Jahren, im Jahr 1834, soll Maria von Möhrl stigmatisiert worden sein. Jetzt nehmen wir diese zwei sonderbaren Phänomene zusammen. Was sagen Sie als Fachmann dazu?
Ich glaube, dass Angelus Silesius ein wichtiges Wort gesagt hat, und das gibt genau das wieder, was Stigmatisierung ist. Du wirst in das verwandelt, was du liebst. Und bei Franziskus ist das sehr, sehr stark, dass er sich ganz in Christus hineindenkt, hineinliebt. Also das Kind von Bethlehem, Jesus, der den Menschen in Galiläa verkündet, Jesus, der den Leidensweg geht, Jesus, der am Kreuz stirbt und aufersteht. In den denkt er sich hinein mit einer unglaublichen Leidenschaft. Und es ist bereits schon am Anfang seines Weges, wo er noch auf der Suche ist, kommt er nach San Damiano, betet dort vor dem Kreuz und das Kreuz spricht ihn an: Geh, Franziskus, und bau die Kirche wieder auf. Du siehst, sie ist am Zerfallen. Und Franziskus hat dann, ist ihm richtig aufgegangen, ja, dass die Kirche ist am Zerfallen, und hat dann gesagt, ich gerne will ich das tun. Und interessant ist, der erste Biograf, Bruder Thomas von Celano, sagt dann von dieser Szene: Von jener Stunde an durchbohrte seine heilige Seele das Mitleiden mit dem Gekreuzigten. Und wie wir fromm glauben dürfen, werden hier seinem Herzen, wenn auch noch nicht seinem Fleische, die Wundmale des verehrungswürdigen Leidens tiefer eingeprägt. Und ich glaube, von dem Moment ist es eigentlich auch so, dass nach dieser Begegnung mit Jesus am Kreuz fast gleichzeitig die Begegnung mit dem Aussätzigen war. Also, und das sind für ihn nicht einfach zwei verschiedene Welten, da der Aussätzige, da der Gekreuzigte, sondern das gehört irgendwo zusammen. Und immer wieder zieht es ihn dann das ganze Leben zu diesen, ich möchte sagen, zu den Menschen am Rand, wie auch der Papst Franziskus das auch gern betont, zu den Aussätzigen, aber auch zu anderen randständigen, armen Menschen. Also alles menschliche Leid, alles Elend, alles, was auf den Menschen da hinkommt, das läuft für Franziskus im Kreuz Jesu letztlich zusammen. Der hat ja alle diese Schwere mit ans Kreuz genommen und dort letztlich überwunden. Er ist ja am Kreuz dann gestorben, aber er ist ja auch auferstanden. Und das waren für ihn also diese wichtigen Momente in seinem Leben, das Kreuz von San Damiano und der Aussätzige. Und das ist diese Linie, die er eigentlich immer wieder gegangen ist. Und eben, er denkt sich ganz in Jesus hinein. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste.
Sie haben ja selbst auch auf La Verna gewirkt, ein großer spiritueller Ort Ihres Ordens. Ja. Für Sie sind diese Wundmalen, also diese blutenden Wunden, sind Sie eine Tatsache?
Sind für mich eine Tatsache. Das ist für mich eine Frage der Liebe. Und Franziskus, der hat ja wirklich, also der war voll Liebe. Voll Liebe eben zu Jesus, seinem Herrn, aber auch zu den Mitmenschen, zu seinen Mitbrüdern, zu der ganzen Schöpfung letztlich.
Aber ist das nicht ein etwas sonderbares Gottesbild, dass hier Menschen so schrecklich leiden? Welchen Wert soll das aus religiöser Sicht haben? Ich meine, wir sagen ja, Jesus hat die Welt erlöst, da müssen nicht Menschen noch dafür leiden, oder wie sehen Sie das?
Ja, das stimmt schon, Jesus hat die Welt erlöst, aber er hat den Menschen auch so ein bisschen Anteil gegeben, dass sie mit ihm gehen können. Und bei Franziskus ist diese Compassio, dieses Mitleiden, sehr ausgeprägt. Und ich denke, das zeigt sich dann auch eben in dem, dass dann eigentlich, was er innerlich schon in sich hat, das sind etwa 20 Jahre, wo Jesus ihn da angesprochen hat in San Damiano, und dann bricht das am Ende seines Lebens dann nach außen hin, was er wirklich innerlich gelebt hat.
Es gibt ja bei älteren Leuten oft so die Überzeugung, wenn sie zum Beispiel schwer krank sind oder Schmerzen haben und so, dass sie sagen, ich opfere das, dieses Leiden auf.
Genau, genau.
Ist das wirklich ein modernes Gottesbild, dass man sagt, Gott wird da gnädiger, wenn er sieht, dass Menschen leiden?
Ich glaube nicht einmal, dass es darum geht, um Gott gnädig zu stimmen, sondern ich denke, hier geht es um den Weg mit ihm zu gehen, der eben den Weg des Kreuzes gegangen ist. Ich glaube, das würde ich so sehen. Und der Apostel Paulus spricht ja auch davon, ich ergänze noch an dem, was noch fehlt am Leiden. Jetzt eigentlich fehlt nichts mehr, aber das heißt, ich gehe mit Jesus, ich leide mit ihm und kann dann durch das auch letztlich anderen helfen. Das ist sicher letztlich auch ein Geheimnis, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass Gott jetzt da, aber gewisse Menschen, die sind dafür viel sensibler. Ich denke zum Beispiel auch an den Padre Pio.
Genau, kommt ja auch aus.
Der hat ja 50 Jahre die Wundmale getragen.
Ja.
Maria von Möll 34 und Franziskus eigentlich nur 2 Jahre. Mhm. Aber wie gesagt, das war schon innerlich da. Er hat ja schon viel gelitten, auch hatte die verschiedensten anderen Leiden noch vor der Stigmatisierung. Also er hatte ein Trachom, also das Augenleiden war praktisch fast erblindet, das hat er in Ägypten aufgelesen. Dann hat er Magen- und Darmgeschwüre, dann hat er eine Blutarmut und so weiter. Also es war ein Mann voller Schmerzen, und dann kommen noch die Stigmata dazu, gell? Aber ich denke auch, wir müssen vielleicht noch mehr auch nicht nur beim Kreuz stehen bleiben. Die Wundmale sind eigentlich auch ein österliches Zeichen. Das sehen wir dann gerade auch Jesus, der Thomas, seinen Jüngern, die Wundmale zeigt, erlebt, die verklärten, der verklärte Leib. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sehen. Und diese Stigmatisierten, die leiden mit Jesus, aber die sind auch dann in diese Auferstehung mit hineingenommen, denke ich. Mhm. Dieses österliche Verklärte auch.
Ja. Wie ist das jetzt bei Maria von Möhr? Sie sind ja mit dieser Causa sehr eng betraut. Sie sind Vizepostulator des Seligsprechungsprozesses. Wie war das mit der Stigmatisierung bei Maria von Möhr?
Ja, das ist auch ein bisschen geheimnisvoll. Es ist nicht so jetzt, wie das bei Franziskus genau war. Es ist einfach, man kann sagen, eines Tages hat man das festgestellt. Also es waren vor allem die Geistigen, die Pater Johann Capistran, der Franziskaner, ihr geistiger Begleiter, aber auch der Ortspfarrer, oder der war, glaube ich, oder Kooperator. Beide haben das auf einmal gesehen und haben sie sogar, was ist das? Sie ist dann selber auch ich muss mich wahrscheinlich gestochen haben, war ihre erste Reaktion. Und dann hat sie gesehen, dass alles auch blutet, und dann ist sie wirklich ganz aufgelöst, hat dann geweint und so. Und das war dann interessanterweise, war das, glaube ich, um den 12. Februar herum, dass sie dann also von der Innenhälfte her, also von der Innenhand, war das Zeichen dann drauf und auf der Außenhälfte nicht. Das ist dann erst am Ende des Jahres, also man sagt am Fest des heiligen Johannes des Lieblingsjüngers, am 27. Dezember ist das dann eine... Bei einer, sie hat scheinbar nach einer Ekstase, dann sind die auch aufgebrochen. Also man konnte dann, im Grunde genommen hätte man durchstechen können. Das haben also auch Mitbrüder untersucht.
Ja, und das war ja europaweit eine, heute würde man sagen, eine Sensation. Ne? Da sind ja Bischöfe und viele Leute gekommen. Ne? Ja, Wie ist so etwas zu erklären, dass Maria von Möhr...
Ich glaube, das geht auch ein bisschen in das hinein. Also diese Liebe ist ja eigentlich bei ihr sehr stark auch gewachsen. Erstens einmal ist sie ja eigentlich relativ jung, mit 18 Jahren hat sie sich den dritten franziskanischen Laienorden an. Sie war nicht eine Klosterfrau, es war eine Laien, ihr ganzes Leben lang. Auch wenn sie bei Klosterfrauen dann gelebt hat nachher, aber sie war Laien. Und nach etwa gut 2 Jahren hatte sie auch dämonische Anfechtungen, und sie ist dann auch exorziert worden, und dann sind die eigentlich mehr oder weniger verschwunden. Aber dann begannen dann Ekstasen. Das ist auch vielleicht uns Heutigen ein bisschen etwas Fremdes. Also sie ist dann, das ist eine Ekstase, ist dann wie ein total außer sich sein. Man wird dann auch irgendwo wie starr oder steif und ist dann einfach weg, oder? Und bei ihr hat der Pater Johann Capistran festgestellt, dass sie über Stunden dann weg war. Und da war sie dann eigentlich eben in dieser, ich möchte mal so sagen, in dieser geistlichen, himmlischen Atmosphäre, wo sie dann eigentlich in dieser, ja, ich möchte fast sagen, in der Schau Jesu drin war, wo sie dann wirklich, das muss für sie so etwas Großartiges gewesen sein, dass, wenn der Pater hat sie ja dann immer wieder auch zurückgeholt, weil die Menschen gekommen sind, die besucht haben, hat er ihm gesagt, im Gehorsam, komm jetzt zurück, Maria, und dann hat sie mehrmals gesagt, es war so schön beim Herrn. Also dieses beim Herrn sein, dieses beim Geliebten sein, ich glaube, das geht auch wieder in das hinein. Eben darum würde ich auch genauso sagen wie bei Franziskus, was du liebst, in das wirst du verwandelt. Das war bei ihr in einer ganz starken Weise da und war immer wieder in dieser Ekstase, dann war sie eigentlich bei ihm. Bei ihm. Und interessant ist dann, dass ja diese vielen Menschen, man kann sagen, das sind sicher Neugierige gekommen, aber das waren nicht nur einfach nur Neugierige. Das waren Menschen, die auch zutiefst von ihr berührt waren, weil diese Wundmale haben sie an Jesus, den Gekreuzigten, aber auch an den Auferstandenen erinnert. Das gibt also wirklich Belege, wo Leute sagen, ja, wir haben eigentlich den Auferstandenen auch gesehen. Und es ist dann auch in ihren Ekstasen. Sie hat ja dann nachher jeden Donnerstag, Freitag die Leidensekstase. Und das war dann nachher immer auch wieder die Osterekstase. Also das ist sicher ein ganz spezielles Phänomen. Und das gibt aber auch andere Menschen, die das hatten. Zum Beispiel in der Schweiz gab es fast eine Zeitgenossin, das ist die Margrit Bay. Auch die hatte, es war eine Schneiderin, einfache Schneiderin, die hatte das also auch und die ist vielleicht noch mehr, weil die Möll war dann sehr kränklich, die war fast immer im Krankenbett. Mhm. Die ist also nicht mehr groß rausgegangen, bis dann zum Teil auch in ihrer Zelle zelebriert und also sie ist wirklich bettlägerig gewesen und hat auch die verschiedensten Krankheiten auch gehabt. Sie war schon als Kind, war sie irgendwo auch gesundheitlich angeschlagen.
Ja. Es gab ja auch im Fleimstal in Capriana fast zur gleichen Zeit einen ähnlichen
die Fall. Domenica Lazzari, genau, ja. Das ist ganz ähnlich, ja.
Aber ist das nicht irgendwie so ein bisschen ein Phänomen dieser Zeit, dass es eine übersteigerte, einseitige Religiosität war, die solche Phänomene hervorbringt?
Ja, vielleicht würden wir das heute so bezeichnen, aber ich glaube nicht, das waren einfach tief fromme Menschen, die eine ganz große Liebe zu Jesus hatten. Und bei der Domenica Lazzari war noch das Besondere, ganz ähnlich wie der heilige Bruder Klaus in der Schweiz, die hatten praktisch nur von der Eucharistie gelebt. Muss man das mal vorstellen. Die hat nachher nicht mehr gegessen. Die hat also nur noch, die Nahrung war dann die Eucharistie. Das war bei der Möll nicht der Fall. Also die hat zwar nicht viel gegessen, aber doch noch, würde man sagen, einigermaßen noch Nahrung aufgenommen.
Mhm. Jetzt aber ein bisschen eine böse Frage fast. Wenn bei Maria von Möll die heutige moderne Medizin angewandt würde und auch die psychologische Untersuchung und so weiter, glauben Sie, es würde standhalten oder würde man da ganz natürliche Erklärungen finden und die Wunden zum Beispiel auch heilen können?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, weil es gibt da wirklich Parallele zu Padre Pio. Interessant, sie ist genau 100 Jahre ist er später auf die Welt gekommen. 1968 ist er gestorben, sie ist 1868 gestorben, also die 100 Jahre. Und sie, da gibt es immer wieder auch von Anfechtung vom Bösen, sind da sehr ähnlich. Auch. Er hat immer wieder an dem zu leiden und sie hat auch nicht jetzt in der, vielleicht nicht in dem Maß wie der Padre Pio. Und da gab es drei Ärzte, die Padre Pio zeitlebens untersucht haben, haben einfach gesagt, das ist übernatürlich. Und soviel ich weiß, der dritte hat das gar nicht geglaubt, das ist ein Phänomen, das ist eigenartig, der fügt sich das wahrscheinlich auch zu mit dem Jod. Also man hat dann gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand 50 Jahre das Jod darf, dass damit diese Wunden offen bleiben. Das kann ich mir letztlich nicht vorstellen. Aber wie gesagt, schon diese Wundmale waren immer ein Streitpunkt.
Ja.
Und der dachte auch, man könnte diese Wunden heilen. Mhm. Aber er hat es auch nicht geschafft. Mhm. Selbst ein Mitbruder von mir, das ist also Padre Gemelli, das war ja ein großer Psychiater und Arzt, der hat auch dem Padre Pio gesagt, das ist ein Fall von Hysterie, hat er gesagt, oder? Mhm. Und ich glaube, da hat er einfach auch falsch gesehen. Also da muss ich schon sagen, das ist unser Mitbruder, der hat sehr viel Gutes getan, der hatte die berühmte Gemelli-Klinik gegründet und so, aber in Padre Pio war er da vielleicht nicht so ganz. Er hat einfach gesagt, das kann nur ein Stigmatisierter, das ist nur Franziskus, also andere Stigmatisierte gibt es da nicht. Der war sehr, sehr apodiktisch, habe ich da so einen Eindruck.
Sie würden also sagen, auch die heutige Wissenschaft würde da an ihre Grenzen stoßen?
Denke ich schon. Also wenn man das so, glaube ich schon auch, ja.
Mhm. Gibt es heute noch solche Phänomene, soweit Ihnen das bekannt ist, ja, oder ist das aus früherer Zeit?
Nein, das ist ein, ich weiß zum Beispiel von einem Mann in Umbrien, das ist, der nennt sich Fratel. Heißt er jetzt Fratel Cosimo? Nein, er heißt nicht so.
Ein Ordensmann,
oder? Es ist ein Gottgeweihter. Also, er hat selber eine Ordensgemeinschaft gegründet. Und der hat dann immer in der Karwoche hat er das Passionsleiden. Und dann kommen auch dann die Stigmatas und das Haupt ist dann alles blutend und so weiter. Und interessant bei ihm, er ist 1961 geboren, hatte das scheinbar, also nach den Überlieferungen, schon als Kind gehabt irgendwie. Mhm. Das hat ihn jetzt immer wieder begleitet. Und interessant ist auch, wie die Maria Möll, wie der Padre Pio, hat er auch teilweise auch Seelenschau. Also dass das irgendwie auch zusammenhängt irgendwie. Mhm. Und eben auch Ekstasen.
Mhm. Wir haben ja jetzt Heilige, also den heiligen Franziskus natürlich, ja. Den heiligen Padre Pio, der inzwischen auch ein Heiliger ist. Für Maria von Mörl läuft die Seligsprechung. Heilige sollten ja Vorbilder sein. Ja. Finden Sie so etwas heute als Vorbild? Wir sind ja eine Zeit, die versucht, möglichst Leiden zu vermeiden, die ein Gottesbild hat, dass man sagt, Gott sieht es nicht gerne, wenn Menschen leiden und so weiter. Finden Sie das noch zeitgemäß?
Ich denke schon. Ist nämlich ganz interessant bei der Maria von Mörl. Ich bin auch am Briefen übersetzen. Es gibt etwa 200 Briefe von ihr und ich bin jetzt da schon ziemlich mittendrin, also kann man fast sagen. Und stelle da fest, wie sie mit dem Leiden auch umgeht und den Leuten auch erzählt. Eben, sie hat viel zu leiden, aber sie tut das immer auch im Geist der Kirche dann auch tragen und vielleicht eben dieses Aufopfern, wie Sie jetzt auch schon mal erwähnt haben, das ist bei ihr natürlich sehr stark, das stimmt schon. Aber was das Spezielle ist, da wird bis jetzt habe ich keinen Brief gefunden, wo sie von Stigmatas spricht.
Was heißt das für Sie?
Das heißt für mich, dass das einfach glaubwürdig ist. Dass sie wirkt, das zeigt, dass ich mich eine Echtheit.
Mhm. Also sie will nicht ein Anziehungspunkt oder Aufmerksamkeit?
Nein, sie will das immer verbergen. Das auch mit, wenn sie zum Beispiel eben in diesen Zimmern aufgesucht wurde, oft eben war sie dann in Ekstase, die Leute haben sie dann gesehen, je nachdem, in welcher Ekstase, wenn sie zum Beispiel in der Jubelekstase war, hat man klar diese Wundmale gesehen. Und immer wenn dann der Pater Capistran oder ein anderer geistlicher Mitbruder sie zurückgeholt hat, also dass sie Maria kommt jetzt wieder aus der Ekstase heraus, dann ist sie sofort ins Bett und hat unter die Decke die Hände gelegt, um die möglichst nicht zu zeigen. Und wenn die Leute sie dann nahmen und die Wundmale küsst, hat sie sich da sehr, sehr dagegen irgendwie gesträubt. Das war ihr irgendwie peinlich. Und ganz interessant, noch vor ihrem Sterben hat sie Gott gebeten, er solle ihr doch die Wundmale nehmen, nicht, dass die Leute noch meinen würden, sie hätte die Wundmale. Mhm. Mhm. Also das ist für mich einfach ein Zeichen, dass sie da mit dem nicht irgendwie etwas zur Schau getragen hat. Es gibt Menschen, denen andere auch zum Beispiel die hypnotisiert haben und die Wundmale bekommen haben, aber die hatten keinen Bezug jetzt zum Leiden Jesu oder so. Das war nicht, sondern reine Hypnose. Die konnten dann auch wieder weghypnotisiert werden.
Ja.
Also das ist eine ganz interessante Sache. Ja.
Sie bemühen sich ja seit Jahren schon auch um die Seligsprechung der Maria von Mörl. Meine Frage, finden Sie irgendwas an ihr aktuell, was sich ein Mensch von heute von ihr abschauen kann? Ich glaube, wir haben nicht gerade Sehnsucht nach Stigmata oder auch nach Ekstasen. Ja. Aber was finden Sie an ihr so aktuell?
Was mich eigentlich immer wieder, eigentlich berührt, wie sie mit dem Leiden umgeht. Sie trägt das in aller Stille, in aller Liebe auch zu Jesus. Sie weiß sich sehr verbunden mit Jesus, ihrem Herrn. Und ich denke, gerade auch diese schlichte Frau, das war keine großgebildete Frau, die hat auch da zu Ja gesagt und eben in diesem Geist jetzt da mit Jesus gehen, also mit Jesus leiden und dann auch noch mit Jesus in die Herrlichkeit zu gehen. Also ich glaube, das ist schon das. Und ich habe zum Beispiel, ich kenne auch Menschen, ich bin ja viele Jahre auch Krankenhausseelsorger gewesen und habe auch Menschen erlebt, die wirklich ihr Leiden angenommen haben und sich eigentlich ganz besonders mit Jesus auch verbunden haben. Ich habe zum Beispiel jetzt immer noch auch telefonisch, läutet mir eine Mutter an, wo ihre Tochter sehr schwer krank ist. Und da staune ich immer wieder, wie diese Tochter ihr Leiden trägt. Sie ist etwa 40 und ist schon über 20 Jahre einfach praktisch total bettlägerig. Aber die trägt das und sie sagt das auch, sie würde es auch tragen, auch für die Kirche, auch vor allem für die Mitarbeiter der Kirche. Das ist einfach dieses Bejahen. Es geht also nicht jetzt um diesen strafenden Gott zu beruhigen, sondern irgendwo eben mit dieses Mitleid, diese Compassion, diese Leidenschaft eigentlich, mit Jesus den Weg zu gehen, auch jetzt am Laufen leiden. Das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen.
Ja, verkürzt, es ist auch ein Akt der Nächstenliebe.
Das ja, ganz genau, das ist gut gesagt. Ja, ein Akt der Nächstenliebe für die Kirche leiden, für die Kirche opfern.
Und für andere Menschen.
Für andere Menschen auch, natürlich. Nicht nur ja, für die Kirche, aber auch für die Kirche.
Ich muss noch nachfragen, wie steht es jetzt in der Causa der Maria von Mörl? Der Prozess auf diözesaner Ebene wurde ja vor 5 Jahren, glaube ich, abgeschlossen. Genau, das Verfahren ist jetzt in Rom. Genau. Und wie ich gelesen habe, wäre vor allem ein Wunder notwendig.
Genau. Was ich immer wieder auch staune, es gibt kleine Dinge, also kleine Dinge. Es ist jetzt zum Beispiel, in den letzten 2 Jahren haben sich doch mehrere Gebetserhörungen Leute an mich gewandt und denen ich dann auch gesagt, Mut gemacht habe, so, die könnten auch etwas das irgendwie zum Ausdruck bringen. Es gibt zum Beispiel beim Grab jetzt mehrere Tafeln. Leute, die einfach ganz klar sagen, zum Beispiel dieses Jahr ist eine Frau gewesen, die sagt, bezeugt, ich bin von einer Halskrankheit durch das Fürbittgebet von Maria von Mörl bin ich geheilt worden. Also wahrscheinlich hätte man das, wenn man das, sie hatte keinen Arzt in dem Sinn, das sagt sie selber, sie also ein Arzt hätte wahrscheinlich festgestellt, dass sie dann eine sehr starke Entzündung hatte und die ist dann weggegangen durch das Gebet. Eine andere Frau ist auch, die war auch medizinisch schon ziemlich aufgegeben und die hat sich dann an die Maria Mörl gewandt und sie ist dann eigentlich auch geheilt worden. Und das ist da, ist immer noch schwierig, jetzt dass man da Ärzte mit einbezieht, dass sie, eine Ordensschwester auch aus der Schweiz, die mir das auch mitgeteilt hat, dass sie eigentlich auch geheilt worden ist und da stehen Ärzte auch vor einem gewissen Rätsel, die können nicht genau sagen, aber es ist da leider, die Kooperation ist nicht immer so leicht. Ich habe dann festgestellt, als sie dann erwähnt hat, ja, es wäre eben doch noch schön auch jetzt für Maria Mörl, vielleicht erzähle ich später, dass der Arzt zum Beispiel gesagt hat, ja, mit dem will ich noch nichts zu tun haben und so. Mhm. Also da ist man eher ein bisschen. Aber es gibt auch ganz andere Dinge, wenn ich zum Beispiel im Intentionenbuch da bei den Tertiarschwestern nachschaue, da gibt es zum Beispiel ein Kind, das die Maria Mörl für etwas bittet und nachher zu ihr kommt und sagt, danke Maria Mörl, du hast geholfen, dass es meiner Mutter wieder besser geht und so. Mhm. Solche Dinge, das sind kleine Dinge, aber das sind doch für mich ganz klare Gebetserhörungen. Natürlich bräuchte es jetzt ein Wunder. Ich habe gedacht, mit dieser Angelegenheit, dieser Schwester, aber es ist sehr, sehr kompliziert da mit Ärzten. Man kann sagen, man kann das heute auch medizinisch und so. Die wurde also praktisch aufgegeben. Die hatte einen Darmkrebs und Tumor hat man gesagt, die ist also praktisch am Ende. Das war vor 5 Jahren und die lebt immer noch. Und sie sagt, ich bin geheilt worden, obwohl dieser Tumor noch da ist. Aber der hindert sie nicht und sie lebt und sie arbeitet normal im Kloster. Aber man könnte sagen, das ist doch ein Wunder. Mhm. Aber die Ärzte sagen, das ist einfach, und die hat jetzt mal Glück gehabt.
Das wollen wir jetzt als Schlusswort gelten lassen. Pater Gottfried, ich sage ein herzliches Vergelt's Gott für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, für die Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und inneres Glück auf diesem Weg zur Heiligkeit, wenn ich so formulieren darf.
Danke vielmals, danke. Ihnen auch alles Gute und Gottes Segen.
Soweit also das Gespräch mit Pater Gottfried Ecker über Franziskus, Padre Pio, Maria von Möhrl und Heilige als Vorbilder. Zum Abschluss des Podcasts habe ich noch, wie gewohnt, einige Gedanken zum Tag, diesmal zu Allerheiligen. Am Fest der bekannten und vor allem der vielen unbekannten Heiligen wird in der Kirche einer der wunderbarsten Texte aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Diese Sätze sind ein sprachliches Meisterwerk und entfalten eine ungeheure Wucht. Es sind die sogenannten Seligpreisungen aus dem 5. Kapitel im Matthäusevangelium. Ich brauche sie Ihnen jetzt nicht einzeln vorzulesen, Sie kennen sie ja. Selig, die arm sind vor Gott, selig, die Trauernden, selig, die Sanftmütigen und so weiter. Nun, bei diesem Selig denken wir zu schnell an Selige, Heilige und den Himmel. So nach der Formel, es gibt hier auf der Welt jede Menge Menschen, die im Leben auf der Verliererseite stehen oder sich selbst freiwillig ganz weit hinten anstellen. Aber keine Sorge, sie können sich damit trösten, dass sie dann im Jenseits belohnt werden und groß rauskommen. Diese Auslegung der Seligpreisungen trifft aber nur einen Teil des Textes. Denn die neue Welt Gottes beginnt mit Jesus. Sie ist in winzigen Spuren schon da, hier und heute, auch in unserem Leben. Wir kommen ihr näher mit Verhaltensweisen, die uns selbst und andere sozusagen glückseliger machen, weil sie Sinn und Heilung schenken. Wer also schon in diesem Leben barmherzig und sanftmütig ist, wer sich um Gerechtigkeit und Frieden bemüht, bringt das Licht der neuen Welt in sein Leben herein. Dieses Licht erhellt auch Zeiten der Trauer und Verfolgung. Die Seligpreisungen sagen uns, wie wir ein Stück Himmel in unsere Welt und in unser eigenes Leben schon hereinholen können. Vielleicht können Sie mit diesem Gedanken etwas anfangen? Vielleicht geht Ihnen gerade an diesen Tagen des Gedenkens an die Verstorbenen auf, was im Leben wirklich wertvoll ist und wo die Vorfreude auf das bleibende Glück aufkommt. So danke ich wieder für Ihr Interesse und hoffe, wir hören uns wieder.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.